Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über Folge 3 vom Sommerhaus der Stars.
Let's go!
Franzi, wir müssen das Vorgeplänkel kurz halten, denn ich sehe schon wieder in unserem Google Docs, dass wir unfassbar viele Sachen besprechen müssen, die in der Folge passiert sind. Aber wir müssen einmal ganz kurz eingehen. Es war deine Buchpremiere und es war wahnsinnig schön.
Es war so schön, oder?
Es war wirklich wahnsinnig schön. Was ich auch ein absolutes Highlight fand, ist, dass 4 Menschen aus der Kohorte da waren.
Das ist so super cool. Die haben einfach beim Gewinnspiel mitgemacht und gewonnen.
Ja. Und 2 von denen habe ich leider nicht persönlich kennengelernt, aber Pia und Jasmin habe ich persönlich kennengelernt. Und es war so schön, denn ich sehe ja immer unsere Statistiken, wer uns so zuhört, wie viele Leute da so sind. Und das sind, manchmal, wenn ich das sehe, sehe ich die Zahl und denke mir so, okay, das sind schon viele. Spotify hat mir heute Morgen so eine kleine Push-Notification geschickt und gesagt, herzlichen Glückwunsch zu 500.000 Streams. Ist nicht wenig, aber trotzdem, wenn wir hier so sitzen, ein bisschen abgeranzt vom Computer und ich, dann fühlt es sich an, als wären es eigentlich nur wir beide. Aber als dann auch 2 wirkliche Menschen vor mir standen, das war ein richtig krasser Moment, vor allem, weil ich mir dachte, oh wow, was sind das eigentlich für coole Menschen, die uns zuhören.
Ja, richtig sympathisch.
Mega, richtig schön. Also ich hoffe, wir treffen in der Zukunft noch ganz viele mehr von euch.
Und danke, dass ihr da wart.
Auch an die beiden, die ich nicht kennengelernt habe, leider. Aber ich hoffe, das kommt nochmal. Franzi, dann geht's jetzt weiter. Und zwar, wir haben ja eine Kategorie und die heißt eigentlich Orga, aber das finde ich nicht so geil. Ich habe mir gedacht, wir müssen die umbenennen. Und ich habe mir überlegt, ob wir die vielleicht nennen Mikro an euch. Beziehungsweise ich habe ChatGPT gefragt, wie wir es nennen, und ChatGPT hat vorgeschlagen Mikro an euch.
Finde ich eigentlich ganz cute. Also ich habe auch ChatGPT gefragt, als ich deine Notizen gesehen habe. Bei mir kam raus Chaoskontrolle.
Okay, ich finde, wir sollten das zur Abstimmung geben.
Wir müssen die Kohorte fragen.
Wir fragen die Kohorte. Ich sage nur für heute Mikro an euch.
Dina, hier steht Überraschung.
Hier steht Überraschung in unseren Notizen, denn ich habe eine Überraschung für dich.
Sie zückt ihr Handy, liebe Kohorte. Es kommt eine Memo.
Also, zur Erinnerung. Wir sind ja Fans von Stefan und Theresia. Wir haben ja in den letzten Wochen schon ganz positiv über Stefan und Theresia gesprochen. Aber ich habe dir ja letzte Woche erzählt, dass Theresia und Stefan sich anscheinend auf einer Dating-Plattform kennengelernt haben, als Theresia erst 18 war. Und ich hatte da ein paar Bedenken und habe auch nochmal gesagt, dass ich mich frage, was da wohl los war und was Stefan wohl für Einstellungen hatte in dieser Dating-Plattform, dass ihm der 18-Jährige reingespült werden in sein Profil und dass ich das ein bisschen bedenklich finde. Franzi, darauf hat sich der Stefan gemeldet.
Stefan, nein.
Ich spiele dir das jetzt vor.
Hallo Stefan.
Liebe ehrenbeamte Psychologinnen, tatsächlich ist irgendwie das Gerücht entstanden mal, dass als Theresia 18 Jahre war, ich sie auf einer Dating-Plattform angeschrieben hätte und mich an dieses junge Ding herangemacht hätte. Also tatsächlich waren wir beide auf einer Dating-Plattform. Ich für mich aber suchend in meiner Altersrange. Und da hat Theresia durch wahrscheinlich eben ein geschicktes Profilfoto von mir mich angeschrieben. Ich habe gedacht, doch, das ist ein schlechter Scherz, das war auch amüsant. Aber dann war die so sprachlich geschickt, so außergewöhnlich auch in der Art und Weise, wie sie sich formuliert hat, so psychologisch tief, schürfend, fundiert. Das hat dann richtig Spaß gemacht, dass ich gemeint habe, ja, also helfen können wir uns nicht, bist ja viel zu jung für mich. Aber letztendlich haben wir dann eben einen schönen, regelmäßigen, häufigen Telefonaustausch gehabt. Und 2 Jahre später war die Neugierde dann so groß, dass wir uns bei mir in Freiburg getroffen haben. Da war sie 20, dann Studentin. Ich war 43, 44, selbstständiger Zahnarzt mit eigener Praxis. Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, dass eigentlich unsere Lebensgewohnheiten so gar nicht zusammenpassen und ich so beruflich so im Stress bin, dass ich kaum Zeit für sie gehabt hätte. Also da war tatsächlich eine Anziehungskraft schon spürbar, aber die Umsetzung für den Alltag kaum möglich. Und so habe ich auch mal gemeint im Trailer beim Sommerhaus, sie war mir nicht alltagstauglich genug. Und insofern war sie sehr geknickt und sauer auch auf mich und ist wieder von dann gezogen. Und dann war der Kontakt erstmal ein bisschen abgebrochen. Und trotzdem, nach einer gewissen Zeit, als sie dann 23 war, hat sie sich ja auch in einen älteren Menschen verliebt, in den Tierfilmer. 4 Jahre Beziehung, dann Heirat bei GNTM mit Heidi Klum und Thomas Gottschalk. Und dann war das eine ganz unglückliche Ehe, eine völlig toxische Beziehung. Und da hatten wir wieder stärkeren telefonischen Kontakt, nach einer gewissen Zeit auch eine Art Affäre. Sie hat auch mal gemeint, sie hat dann wie 2 Männer gehabt. Und letzten Endes hat die toxische Beziehung dazu geführt, dass ihr Selbstwert und vieles langsam immer negativer sich entwickelt hat. Und dann hat sie sich durch Scheidung auch aus dieser Ehe gelöst und seit 22 im Herbst wohnt sie jetzt ja auch bei mir und da war sie aber dann 30 Jahre und seitdem sind wir ein Paar auch, glaube ich, ziemlich gut bei Augenhöhe und vielleicht merkt man das ja auch bei unserer Performance im Sommerhaus, dass uns das ganz gut gelingt. Und das Ganze haben wir auch zum Besten gegeben, die Information mal beim Boxsender, bei der Sendereihe. Wohin die Liebe fällt, da ist vieles nochmal im Detail agiert. Aber es ist einfach interessant, was die Medien so aus Einzelinformationen machen und einen ganz anderen Sinn da erreichen wollen, wenn sie es neu zusammenbasteln. Also insofern braucht diese informative Korrektur. Nein, ich habe sie damals nicht eingeschrieben.
Ich liebe alles daran.
Ich doch auch. An dieser Stelle vielen Dank an den Stefan. Ich bin ganz froh, dass du es aufgeklärt hast. Vielen, vielen Dank für die Hintergrundinformationen. Ich muss euch einmal vorwegnehmen, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, wir müssen auch am Ende dieser Folge ein bisschen kritisch mit Theresia und Stefan sein. Führt kein Weg dran vorbei. Ich hoffe, dass sie dann trotzdem nach dieser Folge vielleicht nochmal hier vorbeikommen würden. Ich fände das ja total spannend, vor allem total spannend mit der Theresia mal zu sprechen, denn wir sind ja oft sehr kritisch über große Altersunterschiede. Und ich glaube, ihre erste Beziehung, so wie ich das raushöre, bestätigt, glaube ich, genau meine Befürchtung. Ihre jetzige Beziehung mit dem Stefan vielleicht ja eher weniger. Und ich fände es total spannend, mal zu hören, was da vielleicht die Unterschiede sind und wie jetzt die jetzige Beziehung auch trotz diesem großen Altersunterschied vielleicht trotzdem auf Augenhöhe funktionieren kann. Weil ich glaube, das ist immer meine größte Sorge, dass so ein bisschen die Augenhöhe fehlt, weil halt so eine Machtdistanz ist, ne?
Ja.
Also vielleicht passiert das ja mal. Würde ich mich freuen. Das. Also nochmal Dank an den Stefan. An alle anderen, die zuhören, wenn ihr in Formaten seid und uns auch mal eine Sprachnachricht schicken wollt, macht das gerne mal. Wir spielen die hier gerne ab. Und auch vielen Dank für eure ganzen anderen Kommentare. Es haben uns wieder so viele Leute geschrieben und bei Spotify kommentiert. Und wir haben heute so eine volle Folge, dass wir ein paar von den Besprechungen auf die nächste Folge schieben. Ich hoffe, da ist vielleicht ein bisschen weniger los. Und dass wir jetzt direkt mal in Abgefragt reinstarten. Und zwar, in der letzten Woche haben wir ja über das Messergate, können wir es so sprechen?
Auf jeden Fall.
Haben wir über das Messergate gesprochen und es ging darum, dass wir tatsächlich nachvollziehen können, dass die Emma sich vielleicht ein bisschen bedroht gefühlt hat oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Und wir haben euch gefragt, könnt ihr das vielleicht auch nachvollziehen? Franzi, schätzt doch mal ein. Also wir hatten 5 verschiedene Kategorien. Ja, absolut, ja, ein bisschen, unentschieden, eher nicht oder absolut nicht. Jetzt schätzt doch mal, wie viele Leute sie verstehen können, entweder total oder ein bisschen.
Ich würde sagen, total oder ein bisschen 60%.
Beinahe, es waren 49%, genau die Hälfte. Und eher nicht oder absolut, das waren 40%, weniger. Und ja, dann ungefähr 10%, die unentschlossen waren. Und das fand ich total spannend, denn, was ich dir ja schon gesagt habe, ich fand so in den Instagram-Kommentarspalten, wirkte das so, als wären einfach alle absolut bei Sam und alle würden denken, dass Emma absolut verrückt ist, aber anscheinend ist es ja gar nicht so.
Ist auch ein bisschen beruhigend, finde ich. Mhm.
Franz, da fällt mir ein, wir haben eine Zuhörernachricht gekriegt, die muss ich jetzt doch eben ganz kurz einmal mit dir anschneiden, denn das fand ich total spannend, wo nämlich jemand angemerkt hat, dass die ganze Bewertung von Emma und auch wie Leute sich ihr gegenüber verhalten, dass das ja vielleicht auch was mit dem Madonna-Huru-Komplex zu tun haben könnte und Temptation Island. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben vor, ich glaube, 2 Wochen eine Spezialfolge hochgeladen zum Madonna-Huru-Komplex, also diese Tendenz, die wir alle in uns tragen. Frauen in 2 klare Kategorien, entweder die Guten und Reinen oder die Schlechten und Sexuellen aufzuteilen. Wir haben zusammen mit Lina von Little Feminist Blog analysiert, wie wir das bei Temptation Island sehen. Und wir haben festgestellt, da passiert diese Einteilung ganz, ganz klar. Ihr solltet in die Folge auf jeden Fall mal reinhören, falls ihr die noch nicht gehört habt. Ich fand, es war eine unserer besten. Und auf jeden Fall hat eine Zuhörerin dann gesagt, dass Emma ja auch eine Verführerin war, dass sie also ja wahrscheinlich auch mit ganz vielen negativen Stereotypen von vielen Menschen, also bei vielen Menschen assoziiert wird. Und dass das vielleicht auch dazu geführt hat, dass erstmal die Leute das legitim fanden, sie im Sommerhaus so zu behandeln, wie sie behandelt haben, weil die haben ja keine andere Frau so behandelt, sondern nur Emma, dass sie ihr so sexuelle Fragen auch die ganze Zeit gestellt haben, dass die Leute das anscheinend okay fanden, so intime Details so öffentlich nachzufragen und vielleicht auch, dass es dann, dass so diese, ja, wie die Allgemeinheit das aufgenommen hat und wie Emma danach verhandelt wurde, dass das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass Emma halt diesen Verführerinnenstempel hat und dass wir halt Frauen, die wir als Verführerin und die wir als sexuell wahrnehmen und was ja halt auch total durch Temptation Island verstärkt wird, dass Verführerinnen in diese, wie nennen wir das?
Ich würde sagen, in diese sexuell verfügbare Rolle gedrängt werden, was eine Art der Objektifizierung ist, was wiederum unfaires, übergriffiges Verhalten begünstigt. Irgendwie sowas?
Ja, absolut. Ich hätte, in meinem Kopf war, dass ihr der Hurenstempel aufgedrückt wurde. Das klingt jetzt natürlich nicht so nett. Ihr wisst, was wir meinen. Nicht, dass wir das denken, aber dass halt dieses Bild von außen aufgedrückt wird, dass dadurch, dass sie eine Verführerin war, dass sie eine Frau zweiter Klasse ist und dass sie deswegen keinen Respekt mehr verdient hat und dass vielleicht deswegen auch die Leute so starke Reaktionen ihr gegenüber haben und ihr so klar absprechen, dass sie sich bedroht gefühlt haben kann, was ja auch nochmal ein Teil vom Madonna-Huru-Komplex ist, ist ja, dass man Frauen, die sehr sexuell sind, nachsagt, dass die auch manipulativ sind. Und das habe ich tatsächlich auch in vielen Kommentaren gelesen, dass da immer gesagt wird, dass Emma halt ihr Weinen manipulativ einsetzt und strategisch einsetzt und dass sie nur gesagt hat, dass sie sich bedroht gefühlt hat, weil das eine Manipulation war, um halt dafür zu sorgen, dass Sam und Raffi das Sommerhaus verlassen.
Das sehe ich halt auch gar nicht. Also ich hoffe auch, dass nichts, was ich in der letzten Folge gesagt habe, von dass ich ihre Reaktion manchmal sehr stark finde, für die Situation im Hier und Jetzt teilweise unverhältnismäßig, dass nichts davon so ausgelegt wird, weil ich sehe sie überhaupt nicht als manipulativ an und auch vieles sehen wir ja nicht. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Ich habe auch so einen Kommentar gesehen unter unserer letzten Folge, weil ich ja gesagt hatte, sie kommuniziert nicht, was sie braucht, dass sie das ja vielleicht auch kommuniziert hat und dass es sexistisch ist, zu sagen, dass Frauen erwarten, Männer würden ihre Gedanken lesen und das stimmt, weil eventuell hat sie das kommuniziert. Und ich hoffe einfach, dass nichts, was ich gesagt habe darüber, dass ich die Reaktion manchmal sehr stark finde, so ausgelegt wird, dass ich finde, sie übertreibt generell oder sie ist manipulativ, weil das sehe ich nicht so. Ich denke einfach, dass sie viele schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat. Das ist meine Interpretation des Ganzen. Und dass dadurch viel ausgelöst wird, was aber nicht, also wir haben alle schmerzhafte Erfahrungen gemacht und das bedeutet nicht, dass irgendwas an ihr schlecht oder falsch ist oder sie eine manipulative, du weißt schon, was ist.
Absolut. Ich fand das auf jeden Fall einen total spannenden Kommentar, eine total spannende Nachricht von der zuhörenden Person. Und auf jeden Fall was wir im Hinterkopf halten sollen, ne? Was wir auch nochmal im Detail beobachten sollten, wie auch tatsächlich nachher mit Verführerinnen von Temptation Island umgegangen wird, wenn die es danach nochmal in Shows schaffen.
Am liebsten hätte ich direkt wieder eine Statistik.
Gott, ich doch auch. Wir schreiben das auf die lange Liste.
Wir brauchen ein Forschungsteam. Ab in die Folge, oder?
Ab in die Folge. Kannst du uns eine Mainplot-Summary geben von Folge 3 vom Sommerhaus der Stars?
Nichts lieber als das, Dina. Der Jäger fühlt sich diskriminiert, weil Tessa ihn als Mörder bezeichnet, woraufhin Tessa die Balance auf dem Turm entdeckt. Raffi hingegen schießt Tessa mit einem Luftgewehr ab, woraufhin Sam sagt, Raffi könne nicht mit Alkohol umgehen. Der verfällt daraufhin wiederum in eine Abwärts-Schamspirale und Michael nennt Gloria ein Mädchen, woraufhin sie fick dich sagt und er das Sommerhaus verlassen will. Alessia und Jan gewinnen die Fahrrad-Challenge und Theresia und Stefan sagen, sie haben mit dieser Bildungsschicht sonst nichts zu tun. Und bei der Vornominierung verlieren wieder Tessa und Jakob. Das war's, Dina.
Franzi, ich liebe doch wieder alles an. Franzi, als diese Folge gestartet hat, da war ich echt verwirrt. Denn wir haben die letzte Folge, also Folge 2, endete ja mit diesem großen Messereklat und wir haben gesehen, wie Umut und Emma aus dem Sommerhaus gestürmt sind und Umut, glaube ich, noch geschrien hat, solange ich hier bin, wird das hier eure Hölle werden. Und die nächste Folge, also diese Folge, Folge 3, da wird das gar nicht mehr aufgegriffen.
Total krass, das war so ein Ding und es wird noch nicht mal mehr erklärt, wie sich das oder ob sich das gelöst hat. Ist jetzt einfach alles wieder tutti, ne?
Und vor allem, was die Produktion dazu gesagt hat und was jetzt genau passiert ist. Wir sehen ja, wie Emma und Umut da gegangen sind. Und wir wissen nichts, was jetzt passiert ist. Das fand ich wirklich weird. Vielleicht war die ganze Auflösung aber halt einfach auch nicht so spannend. Und es gab ja genug andere spannende Sachen. Vielleicht musste dann die Auflösung, wurde die einfach rausgecuttet, um mehr Platz für Sarah und Tobi zu haben. Schon mal Spoiler, ist ihre letzte Folge. Aber in der holen sie nochmal ordentlich Sendezeit raus. Kann man so sagen, ne?
Kann man wirklich so sagen. Also der Tobi, der ist außer sich.
Und der ist ein Auslöser für eine Reihe von Dingen und Themen. Ich habe in unserem Google Docs gesehen, wir haben ganz viel zum Tobi und zu den Situationen, die er auslöst. Bevor wir das alles besprechen, ich versuche das nochmal kurz zusammenzufassen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Also, alles beginnt ja damit, dass Sarah und Tobi in diese Exit-Challenge müssen mit Tessa und Jakob. Der Tobi weigert sich aber. Er möchte nicht mit Jakob und Tessa in diese Exit-Challenge gehen, weil die Tessa gesagt hat, er wäre ein Mörder, weil er ein Jäger ist. Und er sieht da einen Zusammenhang mit der Black Lives Matter Bewegung und sagt, dass eine ganze Bevölkerungsgruppe, nämlich die der Jäger, damit diskriminiert wird und er möchte ihnen deswegen keine weitere Sendezeit geben. Als er dann aber erfährt von Sarah, die ihm so ganz trocken sagt, okay, dann kriegen wir aber kein Geld, habe ich alles dran geliebt, entscheidet er sich schnell um und bleibt doch noch. Geht doch mit ihnen in die Act-Challenge.
Ich musste das Mikro ganz weit weghalten, weil das schon, also dieser Vergleich, ich versuche mich zusammenzureißen und versuche mal ganz nüchtern vielleicht einfach zu erklären, weshalb der Vergleich wirklich nicht okay ist mit der Black Lives Matter Bewegung und auch warum es per Definition nicht in Ordnung ist oder zumindest nicht richtig, aber eigentlich auch nicht in Ordnung, von Diskriminierung zu sprechen. Denn warum ich mich zusammenreiße, dafür gibt's eigentlich nur einen Grund. Das ist, dass ich schon sehe, dass der Tobi echt mitgenommen hier ist. Und ich sehe, das hat den wirklich verletzt alles. Und Verletzungen, das darf ja immer da sein und dafür kann ich auch Mitgefühl haben. Auf der anderen Seite finde ich es schon problematisch, wenn Begriffe wie Diskriminierung einfach so benutzt werden von jemandem, der ganz eindeutig einer nicht diskriminierten Gruppe angehört, wie zum Beispiel von dem Tobi. Also, was ist Diskriminierung per Definition? Per Definition geht es um eine Ungleichbehandlung von einer Person aus einer Gruppe, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu der Gruppe benachteiligt wird zu anderen. Das kann aufgrund der ethnischen Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Geschlechteridentität, der Religion und Weltanschauung, des Alters, der Behinderung, der sexuellen Orientierung und der sozialen Herkunft und des Status sein. Jetzt aber ganz wichtig, weil da könnte man ja noch sagen, gut, er ist der sozialen Gruppe der JägerInnen zugehörig und wird jetzt deshalb schlechter behandelt. Könnte man ja noch meinen, okay, wenn man jetzt meinen würde, dass mit dem sozialen Bewusstsein, das jetzt vielleicht darüber wächst, wie Tiere oder dass Tiere auch Emotionen haben zum Beispiel und dass Schlachtungsbedingungen ethisch sowohl für die Menschen, die dort arbeiten, als auch für die Tiere sehr oft verwerflich sind, dass mit diesem wachsenden Bewusstsein er vielleicht mehr negativen Backlash bekommt als Jäger, dass das vielleicht sich unschön anfühlt. Aber ein wichtiger Teil der Definition ist, zumindest sozialpolitisch, dass eben ein Machtungleichgewicht herrschen muss, damit es sich um Diskriminierung handelt. Also, dass eine Gruppe mächtiger ist als die andere und diese Macht versucht aufrechtzuerhalten, indem sie eben diskriminiert und abwertet und die andere schlecht behandelt. Sehen wir überall. Also Weiße haben zum Beispiel mehr Macht als Menschen mit anderen Hautfarben oder anderen ethnischen Hintergründen und versuchen das aufrechtzuerhalten, indem sie diskriminieren. Männer haben mehr Macht als Frauen oder nicht-binäre Menschen und spielen das aus, indem sie sich sexistisch verhalten, um das aufrechtzuerhalten. Heterosexuelle Menschen haben mehr Macht als Menschen der LGBTQIA+-Community und spielen das aus. Nichtbehinderte Menschen haben gegenüber behinderten Menschen mehr Macht und spielen das wiederum aus. So, und das alles ist deshalb diskriminierend, weil eine Gruppe, die in dem Fall mehr Mächtige, eine andere herabwürdigt und beleidigt, und das zu einer Aufrechterhaltung dieser Machtstrukturen führt. Und deshalb ist es nämlich so wichtig, das auch mal zu betonen, es gibt sowas wie umgekehrten Rassismus oder umgekehrten Sexismus nicht. Weil man hört das ja auch immer wieder, ne, dass so weiße Menschen dann jetzt zum Beispiel sagen, das finde ich jetzt aber auch rassistisch, wenn sie aufgrund ihres Weißseins ein negatives Feedback bekommen oder gesagt wird, ja, das machst du jetzt nur, weil du weiß bist. Aufgrund dieser Machtdynamiken gibt es sowas nicht. Also Diskriminierung zum Beispiel gegen Weiße. Wenn also eine schwarze Person zum Beispiel zu einer weißen Kartoffel sagt oder so, dann ist das keine Diskriminierung. Es kann natürlich verletzend sein. Es kann als herabwürdigend empfunden werden. Aber weil weiße Menschen eben keine Geschichte der strukturellen Benachteiligung, Dehumanisierung oder sogar Ausrottung von nicht-weißen Menschen ausgesetzt waren, ist es einfach per Definition keine Diskriminierung. Bei Sexismus ist das vielleicht ein bisschen komplizierter nochmal, weil der ja schon auch gegen Menschen aller Geschlechter geht, auch wenn er halt letztendlich dazu dient, eine männliche Vorherrschaft aufrechtzuerhalten. Deshalb würde ich schon irgendwie sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Dina, kannst du gleich mal sagen, dass Männer zum Beispiel einen Schlappschwanz oder so zu nennen, irgendwie sexistisch ist, aber eben nicht gleichermaßen wie zum Beispiel eine Frau als Hure zu betiteln. Einfach weil Männer durch die sexistischen Strukturen profitieren und Frauen als Gruppe eben nicht. Also auch zu sagen, Sexismus ist für Männer gleich schlimm wie für Frauen, ist einfach schwierig, weil es eben genau um die Macht und Ungleichheit geht, die dadurch vernachlässigt wird, wenn wir das alles immer so umdrehen wollen. Und deswegen ist es einfach nicht zulässig. Auch wenn es natürlich auch für Männer kacke ist, dass sie nicht weinen dürfen.
Also kurzer Merksatz an alle. Wenn ihr weiß seid und euch mal eine schwarze oder nicht weiße Person gesagt hat, dass ihr, weil ihr weiß seid, kein Taktgefühl habt und nicht tanzen könnt, bedeutet das nicht, dass ihr auch schon Erfahrungen mit Rassismus machen musstet.
Danke, Dina. Das Fazit davon ist, Jäger besitzen keine Geschichte der strukturellen Benachteiligung, Diskriminierung oder sogar Ausrottung. Es herrscht kein Machtungleichgewicht zwischen Jägern und Nichtjägern. Wenn überhaupt eins, dass Jäger wahrscheinlich im Schnitt mehr Macht haben, weil das ja schon so ein Allmann-Ding ist, oder?
Ist für total, mich so, das ist ja schon auch was Reiches, oder? Also es ist ja schon, würde ich denken, dass Menschen, die Jäger sind, historisch gesehen, eher aus den Bevölkerungsgruppen kommen, die generell mehr Macht und mehr Geld hatten und mehr Status in der Gesellschaft. Und was man auch noch dazu sagen muss, die haben halt eine Waffe, ne? Die haben eine Waffe in der Hand. Und jemand mit einer Waffe in der Hand hat schon mal mehr Macht als eine Person ohne Waffe in der Hand.
Voll. Ich muss sagen, ich glaube ja dem Tobi auch, dass er den Kommentar verletzend fand. Ich finde, man sieht es hier auch. Aber die Zusammenfassung ist, diskriminierend war er wirklich nicht.
Ich glaube, Franzelle, Ausführungen, die war so gut, dass wir eigentlich auch damit schon abgehandelt haben, warum man das nicht mit der Black Lives Matter Bewegung vergleichen kann. Absolut nicht. Aber ich liebe, also ich bin immer mehr, jede Folge mehr ein Fan von der Sarah. Denn ich liebe auch einfach, wie sie da so trocken neben ihm steht und sagt, also das war jetzt super rassistisch.
Wie cool ist sie denn bitte? Wirklich?
Absolut. Und sie hat recht. Kann man nicht anders sagen.
Sie hat natürlich recht. Also das mit der Black Lives Matter Bewegung zu vergleichen, das ist halt wirklich, er tut halt so, als ob irgendwas, was Jäger in erleben, vergleichbar ist mit Jahrzehnte, jahrhundertelanger Ausrottung, Diskriminierung, Entmenschlichung. Das ist schon krass. Das ist also, indem er das vergleicht, stellt er das andere ja auf ein Level und redet das damit total klein. Das ist echt nicht okay.
Womit der Tobi aber recht hat, und das möchte ich ihm hier geben, ist, dass es nicht okay ist, ihn Mörder zu nennen. Zumindest rechtlich gesehen. Ich habe nämlich mal bei einem befreundeten Anwalt nachgefragt. Gefragt, wie ist es eigentlich, können wir einen Jäger Mörder nennen? Und er wurde direkt ganz aufgeregt und hat gesagt, oh mein Gott, ihr könnt auf gar keinen Fall in eurem Podcast einen Jäger Mörder nennen. Da werdet ihr direkt abgemahnt. Das ist nicht okay. Bitte überlegt euch was anderes. Und dann habe ich natürlich aufgeklärt, dass wir das nicht vorhatten, sondern dass es um diese Situation ging. Und dann, als er sich ein bisschen abgeregt hatte, hat er auch dann ganz ruhig erklärt, dass man das nicht machen kann, denn Mord geht nur bei Menschen. Und hat mir auch einen ganz spannenden Funfact mitgegeben, nämlich, dass es gibt ja dieses Zitat von Kurt Tucholsky, Soldaten sind Mörder. Und das wird ja seitdem auch immer, wenn es so um so Antikriegsdemonstrationen geht, benutzt. Und da haben tatsächlich auch schon öfter Gerichte sogar entschieden, dass man auch Soldaten keine Mörder nennen darf, obwohl die ja, und SoldatInnen, obwohl die ja tatsächlich Menschen umbringen.
Das ist wirklich crazy.
Spannend.
Also, ne? Das ist ja aber mit allen Dingen so, die halt auch so ein juristisches Konzept sind. Also ist ja auch bei Belästigung so teilweise so. Und da finde ich auch immer voll wichtig, sich vor Augen zu halten. Ja, das ist nach der aktuellen Gesetzeslage so. Das heißt aber, also Gesetze sind ja am Ende menschengemacht. Das heißt nicht, dass es für immer so bleiben wird. Und das heißt auch nicht, dass alles, was rechtens ist, gerecht ist. Also das ist für mich, ist diese Argumentation mit juristischen Diskursen oft so, ja, wir brauchen die, aber das heißt eben auch nicht, dass es für immer so bleiben wird. Zum Beispiel ist in England sind ja ganz andere Tierschutzgesetze schon etabliert, weil eben es Forschung gibt, die zeigt, dass Tiere Emotionen haben. Und das wurde so eben ins Gesetz aufgenommen, dass Tierschutz einen anderen Stellenwert haben muss, weil eben anerkannt wird, dass das fühlende Wesen sind. Finde ich mega spannend. Und da sieht man schon, es ändert sich ja auch alles ständig. Aber hier nennen wir ihn keinen Mörder.
Nee, und ich finde, denn ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich habe im Internet gehört, gelesen, gesehen, dass anscheinend der Tobi auch schon der Tessa eine Abmahnung schicken lassen von seinem Anwalt. Und dass er sie auch, glaube ich, auf Schadensersatz verklagen möchte. Und Franzi, ich finde, der hat einen Punkt. Wir sind hier so kritisch mit dem, aber ich finde den Punkt, da muss ich ihm einmal recht geben. Ich finde, er hat einen Punkt. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, der Tobi ist ja kein Reality-Star, ne? Der ist ja, ich glaube, Unternehmer. Und stell dir mal vor, jemand googelt jetzt Tobias Pankow und da kommt direkt als welche der ersten Hits Tobias Pankow Mörder. Das ist total geschäftsschädigend, weil nämlich dadurch, dass ja Mord anscheinend so definiert ist, dass es nur an anderen Menschen ist und nicht an Tieren, werden die Leute, die das googeln, ja auch direkt denken, aha, Tobi hat mal jemanden umgebracht. Und das würde ich jetzt auch nicht zwingend von mir im Internet lesen wollen. Und ich habe da auch direkt mal gedacht, ne, wir sind ja riesige FreundInnen von ChatGPT. Und ich denke, dass ja auch so Einstellungsprozesse und Entscheidungen in der Zukunft viel öfter von der KI auch unterstützt werden. Und vor allem in solchen Situationen, wenn ich mir dann vorstelle, der bewirbt sich vielleicht mal irgendwo oder vielleicht, er ist ja Unternehmer, vielleicht bewirbt er sich irgendwie für Funding oder für Investoren oder weiß ich nicht was. Und dann ist vielleicht so ein KI-generierter Entscheidungsprozess, wo vielleicht man die KI fragt, okay, was wissen wir durchs Internet über Tobi Pankow? Und dann wird vielleicht so eine Word-Cloud erstellt. Und dann kommt er direkt, oh ja, Tobi Pankow, 50 Hits für Mörder im Internet, da kriegt er kein Geld mehr. Wird niemand in den einstellen wollen, wird niemand in den investieren wollen. Also gib ihm da schon recht, dass das maximal schädigend für ihn sein kann.
Amen.
Jetzt werden wir wieder kritisch mit ihm. Oder nee, wir werden nicht kritisch. Wir werden jetzt ganz viel Verständnis für ihn zeigen. Denn wir haben ja in der letzten Folge, oder vorletzten Folge haben wir ja schon gesagt, dass wir sowieso mal ein Veganer oder Vegetarier speziell machen wollen. Da hat sich tatsächlich jemand von Peter schon bei uns gemeldet und gesagt, die würden da mal gerne mit uns kooperieren wollen. Habe ich mich sehr gefreut. Steht auf unserer Liste, werden wir noch machen. Aber bis dahin, bis wir es ganz ausführlich machen, wollte ich schon mal eine Theorie mit euch teilen. Eine ganz bekannte Theorie, die halt auch immer wieder darauf angewendet wird, um zu erklären, wieso Vegetarier und Veganerinnen in den Menschen so starke Gefühle auslösen und womit man das erklären kann. Und ich habe tatsächlich gestern einen Podcast gehört, wo Tessa und Jakob zu Gast waren, bei Blitzlichtgewitter, wo die im Interview waren. Und ich glaube, da hat Tessa auch, wollte sie auch diese Theorie hier erklären, aber ihr ist das Wort nicht eingefallen.
Vielleicht deswegen kommt es hier. Podcast. Ja.
Genau, und es ist nämlich die Theorie der kognitiven Dissonanz von Leon Festinger. Die ist schon ganz alt, ich glaube 1950er Jahre war das ungefähr. Eine der klassischen Theorien der Psychologie, kommt eigentlich in jedem Grundkurs vor. Und die beschreibt halt das unangenehme Gefühl, das entsteht, wenn Menschen widersprüchliche Überzeugungen, Werte und Verhaltensweisen haben. Also das heißt, wenn es so ein Missverhältnis gibt zwischen den eigenen Werten und Überzeugungen und den eigenen Aktionen. Im Reality-TV würde man das wahrscheinlich Doppelmoral nennen. Und wieso entsteht dieses unangenehme Gefühl? Das kommt daher, dass Menschen halt danach streben, innerlich konsistent zu sein. Und wenn sie dann aber halt erkennen, dass ihre Handlungen nicht im Einklang mit ihren Überzeugungen stehen, erleben sie halt kognitive Dissonanz. Und das wollen wir nicht. Das ist ein schlechtes Gefühl. Wir wollen konsistent sein. Und deswegen probieren wir halt alles, um diese kognitive Dissonanz zu reduzieren. Also das könnte zum Beispiel, wenn wir jetzt im Reality-TV bleiben, sein, wenn jemand zu Temptation Island geht und sagt, Treue ist mir total wichtig, und dann aber mit einer Verführerin rummacht. Da würde eine kognitive Dissonanz entstehen, weil nämlich die eigenen Werte, Treue, im Kontrast stehen zu den Handlungen. Mit einer Verführerin rummachen oder sich eine Lapdance geben lassen. Und diese kognitive Dissonanz, also dieses Gefühl, entsteht halt deswegen, weil Menschen eigentlich danach streben, konsistent zu sein. Und wenn wir dann aber erkennen, dass halt unsere Handlungen nicht im Einklang mit unseren Überzeugungen stehen, dann erleben wir diese kognitive Dissonanz. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Und deswegen probieren wir meistens alles, um die zu reduzieren. Und da gibt's ganz viele verschiedene Strategien. Und wir machen jetzt mal, wir gehen alle Strategien mal kurz durch mit unserem Temptation Island Beispiel. Nummer 1. Man kann sein Verhalten ändern. Das heißt, man müsste einfach nicht mit Verführerinnen rummachen. Nummer 2. Man kann seine Überzeugungen verändern. Das wäre dann sowas wie bei Temptation Island zu sagen, Treue eh überbewertet. Und Nummer 3, und ich glaube, das ist wahrscheinlich am bekanntesten, man kann sein Verhalten rechtfertigen. Und da gibt's hunderte verschiedene Strategien, die man da machen kann. Und ich glaube, deswegen fällt uns das auch allen so leicht. Nur ein paar Beispiele. Man kann zum Beispiel sein Verhalten rationalisieren und sagen, die Show ist eine Ausnahme, das zählt nicht wie in der realen Welt. Man kann das, was man gemacht hat, verharmlosen und dann jetzt bei Temptation Island zum Beispiel sagen, es ist ja jetzt alles nicht so schlimm oder die hat ja auch mit den anderen geflirtet. Dann, und ich glaube, das ist uns allen ganz bekannt von Temptation Island, gibt es auch die externe Rechtfertigung. Das heißt, man kann das einfach auf äußere Umstände schieben. Also zum Beispiel sagen, die Verführerinnen sind einfach crazy bitches. Die haben mich dazu gebracht. Man kann sowas sagen, machen wie Selbstbestätigung. Also man fokussiert sich dann auf die positiven Aspekte der eigenen Identität, weil diese Dissonanz auszugleichen. Zum Beispiel, dass man sagt, ja, ich bin hier zu weit gegangen mit der Verführerin, aber ich bin so ein krasser Freund. Ich tue eigentlich alles für sie. Deswegen ist das hier alles gar nicht so schlimm. Oder halt auch sowas wie eine selektive Wahrnehmung, dass man halt Informationen, die man kriegt, sehr selektiv wahrnimmt, um halt die kognitive Dissonanz zu reduzieren. Das heißt, dass man sich jetzt vielleicht, und das kennen wir wahrscheinlich auch von Temptation Island, ganz stark darauf fokussiert, auf jedes kleinste Detail, was vielleicht die andere Person falsch macht und sich ganz stark auch darauf fokussiert, was man vielleicht gut macht und sagt, okay, aber ich habe ja nicht mit dir im Bett geschlafen und du hast die Verführer ja total nett angelächelt.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, ich habe ja eine Zeit lang in England an der Uni gearbeitet und zwar in Cornwall, ganz unten in England. Und ich habe da, als ich da war, habe ich ein paar Monate auch in so einem Airbnb gewohnt. Und zwar auf so einem Cottage bei so einer richtig fancy englischen Lady. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so gut geschlafen wie da. Und das lag halt vor allem an der Bettwäsche. Ich hatte bis dahin immer nur Bettwäsche von einer bekannten schwedischen Möbelhauskette. Und habe mir gedacht, wer zur Hölle gibt mehr Geld für Bettwäsche aus? Bettwäsche ist Bettwäsche. Als ich das der fancy englischen Lady erzählt habe, bei der ich gewohnt habe, hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat mir erstmal einen Vortrag gehalten über Qualität und vor allem, was die Fadendichte mit der Qualität zu tun hat. Denn Baumwolle ist anscheinend nicht gleich Baumwolle. Als ich wieder zu Hause war, bin ich sofort los und habe mir das erste qualitativ hochwertige Bettwäschenset gekauft. Und ich sage dir, es macht einfach einen riesigen Unterschied. Und deswegen bin ich wieder mega euphorisch, dass auch heute wieder Ehrlich Textil der Partner für diese Folge ist. Denn Ehrlich Textil hat nicht nur hervorragende, hochwertige Unterwäsche, sondern auch Bettwäsche.
Genau wie bei den anderen Produkten von Ehrlich Textil ist das Coole daran, dass die Weiterverarbeitung der Stoffe komplett in Europa passiert. Es wird darauf geachtet, dass jede beteiligte Person fair behandelt und bezahlt wird und auch noch in einem sicheren Arbeitsumfeld arbeiten darf. Bei den Rohstoffen und Materialien, die nicht aus Europa kommen, kooperiert Ehrlich Textil mit Retraced, mit deren Hilfe die Transparenz über die gesamte Lieferkette gewährleistet werden kann. Also, man schläft nicht nur mit einer super hohen Fadendichte und ganz bequem, sondern auch mit einem guten Gewissen.
Ich habe mir das Set Finn bestellt und Franzi, ich fühle mich zurückversetzt in meine Zeit im englischen Cottage bei der Fancy Lady. Man muss zugeben, preislich unterscheidet sich das auf jeden Fall von dem, was man von schwedischen Möbelhausketten gewöhnt ist. Also für mich lohnt es sich auf die lange Sicht gesehen, denn mit einem guten, hochwertigen Produkt, das geht halt auch einfach viel länger mit. Und das ist am Ende ja auch viel nachhaltiger, wenn man nicht da was Neues kauft, sondern wenn man einmal was Gutes hat und das dann über viele Jahre hin mitnimmt.
Und ja, der Preis ist auf jeden Fall ein bisschen höher. Allerdings gibt es für unsere Kohorte 15% Rabatt. Mit dem Code TRASHIS15, TRASHIS15 und das T groß geschrieben, bekommt ihr nämlich 15% auf die gesamte Kollektion und auch auf die Bettwäsche von Ehrlich Textil. Und damit geht's zurück zur Folge.
Soweit die Theorie der kognitiven Dissonanz. Und die kann man halt auch aufs Fleischessen anwenden. Denn Fleischkonsum ist für viele Menschen ja ein Thema, wo ganz große kognitive Dissonanz empfunden wird, weil es da halt einen Widerspruch zwischen Werten und Verhalten gibt. Denn viele Menschen haben ja das ethische Grundverständnis, dass Tierquälerei falsch ist und dass es wichtig ist, Mitgefühl gegenüber Tieren zu zeigen. Gleichzeitig konsumieren sie aber tierische Produkte, was halt oft in der Massentierhaltung zu sehr viel Tierleid führt. Und dieser Widerspruch zwischen dem ethischen Wert, also Tierquälerei ist schlecht, und dem Verhalten, Essen von Fleisch oder tierischen Produkten, das kann zu einer großen kognitiven Dissonanz führen. Und wie wir ja schon gelernt haben, um die kognitive Dissonanz zu reduzieren, können Menschen halt verschiedene Strategien anwenden. Und das tun sie halt auch beim Fleischkonsum. Nummer eins wäre natürlich Änderung des Verhaltens, vegan oder vegetarisch zu werden. Und dann halt das Verhalten in Einklang mit den eigenen Werten zu bringen. Aber man kann natürlich auch hier das Verhalten rechtfertigen mit so Argumenten wie, Menschen haben immer schon Fleisch gegessen oder ich esse nur Biofleisch. Und was halt auch noch eine ganz bekannte Strategie ist, dass man halt einfach Informationen ignoriert oder vermeidet, die Dissonanz auslösen. Das heißt, man guckt sich vielleicht einfach keine Berichte an oder Dokumentationen, wo es um Tierquälerei geht. Das heißt also, dass die kognitive Dissonanz, dass die eine zentrale Rolle spielt in der Entscheidung, vegan oder vegetarisch zu leben oder eben nicht. Und die kann tatsächlich auch dazu genutzt werden, Menschen dazu zu bewegen, vegetarisch oder vegan zu leben. Und ich habe eine ganz spannende Studie gefunden, in der die finden, dass Menschen mehr zu vegetarischen und veganen Optionen greifen, wenn man kognitive Dissonanz in ihnen bezüglich Tieren auslöst. Also wenn man sie zum Beispiel vorm Essen über ihre eigenen Wertvorstellungen bezüglich Tierleid reflektieren lässt. Wenn wir das Ganze jetzt mal auf den Tobi anwenden, alles rein spekulativ hier, ne? Aber ich habe mir Folgendes gedacht. Denn ich könnte mir vorstellen, der Tobi, denke ich, dass er sich halt als moralischer Mensch sieht. Der sieht sich als guter Mensch. Und er sieht sich nicht als Tierquäler. Und gleichzeitig geht er aber auf die Jagd. Und die kognitive Dissonanz, die hierdurch entsteht, die der innerlich wahrscheinlich spürt, hat er wahrscheinlich geschafft, durch verschiedene Strategien wegzuwischen bzw. irgendwie damit umzugehen. Und jetzt kommt die Tessa und sie schleudert diesen Widerspruch ihm ganz klar vor die Füße, indem sie ihn Mörder nennt.
Schon auch tough.
Und wir haben ja gerade schon gelernt, das sollte man nicht sagen, er ist kein Mörder. Aber sie sagt damit ja ganz klar und deutlich, dass er Tiere tötet und dass das nicht okay ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass Tobi halt auch deshalb so emotional reagiert, weil es ihm diese starke Dissonanz auslöst und er sich jetzt damit auseinandersetzen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in dieser Situation seine Strategie ist, mit dieser Dissonanz dadurch umzugehen, dass er die Person, die sie aufzeigt, diskreditiert. Also Tessa. Und dass er halt ganz stark versucht, die Tessa anzugreifen und zu sagen, was sie sagte, sowieso alles Schwachsinn. Und dass das seine Strategie ist, um diese Dissonanz zwischen seinen eigenen Werten und seinem Verhalten zu reduzieren. Und ich habe das Gefühl, dass das nicht nur das ist, was Tobi macht, sondern halt auch ganz viele in diesem Haus, dass halt Tessa sehr ungemütlich in den Leuten kognitive Dissonanz auslöst, weil sie ganz klar diesen Widerspruch aufzeigt zwischen Werten und Verhalten. Und das dann halt eine ganz gute Strategie ist, damit umzugehen, einfach zu sagen, die Person, die das aufzeigt, die ist verrückt, die ist zu extrem und die ist eine Radikale. Und ich finde, das haben wir in der Entscheidung, in der Nominierung, in der letzten Folge ja auch ganz klar gesehen, dass anscheinend das in den Leuten ganz krasse Emotionen auslöst. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Grund, warum es so starke Emotionen auslöst, halt diese kognitive Dissonanz ist.
Auf jeden Fall. Ich bin mir da wirklich sicher. Die wollen ja einfach diesen Spiegel nicht haben.
Absolut. Und die sind damit nicht alleine, ne? Kognitive Dissonanz ist ein Riesending und das erleben wir ja alle oder machen wir alle, spüren wir alle ganz oft in ganz vielen verschiedenen Situationen in unserem Leben. Und Franzi, ich habe mich gefragt, ob du ein Beispiel hast, wo du auch schon mal kognitive Dissonanz erlebt hast.
Ich fühle so viel kognitive Dissonanz. Also wirklich, das war eins der Konzepte, die sehr mindblowing für mich einfach waren, als wir die gelernt haben. Und man lernt das ja total früh. Erstes, zweites Semester Psychologie wahrscheinlich. Also ich würde sagen, ich habe lange auch kognitive Dissonanz in Bezug auf Fleischkonsum gespürt, als ich noch Fleisch gegessen habe oder generell mehr Tierprodukte und habe das dann mir halt auch mit so Sachen schön geredet, die du da eben genannt hast. Ich spüre heute noch sehr viel kognitive Dissonanz, weil ich zum Beispiel mehr fliege, als es meinen Werten entspricht. Und dann rede ich mir das immer schön, dass ich sage, ach, jetzt geht's mir aber auch besonders schlecht, jetzt brauche ich das aber auch besonders doll. weil das Leben war doch so schwer jetzt für mich und ich brauche doch die Sonne und bla, ne? Dann auf jeden Fall, ich liebe Fashion. Ich liebe Fashion schon immer und ich habe schon die Einstellung, dass Fast Fashion keine gute Sache ist. Ich versuche dann immer mal wieder auch nachhaltig zu konsumieren. Ich kaufe sehr viel Secondhand, aber eben auch nicht immer. Und ich meine, auch Secondhand-Konsum ist halt Konsum. Und auch das rede ich mir dann natürlich schön. Zum Beispiel, wenn ich Secondhand kaufe, sage ich mal, es ist ja nur Secondhand. Ja. Wenn es dann nicht Secondhand ist, sage ich ja, aber jetzt brauchte ich das ja aber besonders. Und das ist mir halt wichtig. Und dafür esse ich zum Beispiel kein Fleisch und rede mir das so schön. Ja, ich würde sagen, ich bestehe aus kognitiver Dissonanz, die ich mir ständig selber reduziere. Aber ich glaube, das tun tatsächlich die meisten Menschen.
Franzi, mir fällt da auch bei kognitiver Dissonanz, fällt mir auch immer sofort Fast Fashion ein, weil das auch auf jeden Fall mein Ding ist, wo man es auch nochmal ganz klar durchgehen kann. Ne? Also meine Überzeugung ist eigentlich, dass ich das schlimm finde, dass Menschen in Entwicklungsländern unter schlechten Bedingungen halt in der Textilindustrie arbeiten. Mein Verhalten ist dann aber, dass ich trotzdem immer noch zu viel Fast Fashion kaufe, obwohl ich mir sehr angewöhnt habe, schon drauf zu achten, vor allem faire Sachen zu kaufen. Und da habe ich auch eine ganz klare Dissonanzreduktion. Früher, als ich noch studiert habe, habe ich das halt immer damit gerechtfertigt, dass ich gesagt habe, ich habe gerade nicht genug Geld, um ethische Produkte zu kaufen. Aber sobald ich Geld verdiene, werde ich das machen. Ist nicht ganz so passiert. Und jetzt habe ich auch immer noch halt so Rechtfertigung, ne, dass ich dann mir denke, okay, es sind ja nur ein paar Teile, die ich Fast Fashion kaufe, wo ich halt mal was ausprobieren will, wo ich vielleicht Trends ausprobieren will. Und ja, das ist auf jeden Fall die kognitive Dissonanz ganz klar am Start. Und ich habe mich gefragt, oder ich fände es total spannend, wenn die Zuhörenden uns vielleicht schreiben, wo ihr jetzt vielleicht, wenn ihr das hört, auch denkt, oh ja, da habe ich auch schon mal kognitive Dissonanz gespürt oder da habe ich kognitive Dissonanz gespürt und jetzt im Nachhinein sehe ich, dass das, was ich mir da eingeredet habe, eigentlich eine Strategie war, um diese Dissonanz zu reduzieren. Und ich würde total gerne nächste Folge ein, zwei Beispiele vorlesen. Also schreibt uns gerne, was ist eure Überzeugung? Was ist euer Verhalten? Welche Dissonanz löst das aus? Und wie versucht ihr, die zu reduzieren?
Liebe ich.
Damit kommen wir zum Spiel. Lange Einleitung für dieses Exit Game Challenge. Und zwar klettern die ja diese Kästen hoch, ne? Also es sind einmal Sarah und Tobi gegen Tessa und Jakob. Und ich muss sagen, dass ich Tessa da echt bewundere. Ich finde, die hat einen krassen Biss. Diese krasse Kämpferin. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie lange dieses Spiel gedauert hat. Ich war da echt beeindruckt. Aber ich finde, die Sarah hat das auch dann am Ende richtig gut gemacht. Die Sarah ist auch eine krasse Kämpferin, ne? Also wie die beiden Frauen da so einen krassen Biss gezeigt haben, fand ich wirklich toll.
Richtig krass. Ich finde auch, dass die beide ziemlich ruhig geblieben sind. Und die Sarah ja, obwohl der Tobi sie die ganze Zeit auch so angeschrien und angemeckert hat.
Ja, das war wieder kein guter Teamspirit, muss man sagen.
Nee.
Okay, damit kommen wir zum nächsten Highlight. Und zwar Raffi. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Sie sitzen am Abend zusammen. Es wird getrunken. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wodurch es entsteht, aber auf jeden Fall rastet Raffi ein bisschen aus. Er weint.
Er weint ist gut. Der hat einen kompletten Nervenzusammenbruch, oder?
Ja, Nervenzusammenbruch weiß ich nicht ganz genau. Aber ich muss sagen, ich war total geschockt, denn ich habe mich kurz gefragt, ob das wirklich echt ist, als der Raffi angefangen hat zu weinen. Weil es halt einfach so ein krasser Kontrast ist zu dem Raffi, den wir einfach sonst sehen. Und ich finde, der wird ja auch richtig fies zum Sam, ne? Weil der ihm ja auch dann sagt, ohne mich wärst du überhaupt nichts. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Auslöser oder der vermeintliche Auslöser, dass Sam zum Raffi sagt, trink mal ein bisschen weniger.
Ja, oder du kannst nicht mit Alkohol umgehen. Ich glaube, sowas sagt er auch.
Oh, ja. Irgendwas in diese Richtung. Und ich fand das eine sehr traurige Situation. Mich hat das wirklich betroffen gemacht. Denn ich muss ja sagen, auf mich wirkt der Raffi, also vor allem durch diese Situation jetzt, die wir da gesehen haben, wie so ein tief verunsicherter Mensch, der versucht, so seine Verunsicherung hinter dieser schroffen, fiesen Schale zu verstecken. Und wenn er halt betrunken ist, dann kommt alles, dieses Ganze, was er so versucht, ganz tief runterzuschieben, diese Verletzlichkeit und diese Verunsicherung, kommt halt alles so doppelt und dreifach an die Oberfläche. Denn durchs Betrunkensein, da fallen ja die Hemmungen, ne? Da fällt so ein bisschen das äußere Gerüst, was man sich vielleicht aufgebaut hat. Und dann kommt alles so an die Oberfläche.
Ja, total krass. Also ich finde die Reaktion schon unangemessen stark oder unverhältnismäßig. Ich glaube, unangemessen ist das falsche Wort, unverhältnismäßig. Und ich finde schon, dass man klar merkt, dass der Sam da irgendwie einen wunden Punkt bei dem getroffen hat. Weil dieses auch so, er schreit dann ja, du hast mich entblößt. Also es wirkt so, als ob Raffi unendliche Angst hat, dass Leute sein wahres Gesicht unter dieser Fassade sehen. Und Dina, wonach schreit das? Die Angst, die Menschen sehen das wahre Gesicht, das schreit doch schon wieder nach der Scham. Also Schamgefühle im Sinne von, ich bin keine liebenswerte Person, ich bin nicht richtig so, wie ich bin nicht gut. Die sind ja was, was wir alle bis zu einem gewissen Punkt haben, aber manche eben Menschen, gerade Menschen, die viel verletzendes Verhalten erlebt haben, gerade in frühen Jahren, die haben das eben noch sehr viel stärker. Also Scham ist sehr stark assoziiert mit allen Arten des Traumas. Und was ich halt hier auch ziemlich krass fand, war, dass der Sam die Situation total zu kennen scheint. Also scheint nicht das erste Mal zu sein, dass der Raffi in diese Spirale reinfällt. Und das deutet für mich schon darauf hin, dass das eben eine Art von Regelmäßigkeit hat, diese Art des Konsums.
Franzi, genau das gleiche habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich an Sams Gesichtsausdruck und generell, wie er sich verhalten hat, dass man da erkennt, dass es nicht das erste Mal, dass diese Situation genau so hier passiert.
Ja, und er hat es ja literally auch gesagt. Er hat ja gesagt, du kannst nicht mit Alkohol umgehen. Und das finde ich alles so traurig, weil gerade bei so einer Art des Konsums, wie wir jetzt hier mutmaßen, der vielleicht häufiger ist oder stärker ist, als so noch im Bereich der Norm wäre, eventuell spielen ja Schuld- und Schamgefühle eine riesige Rolle. Also es wird konsumiert, um sich eben nicht so zu fühlen, wie ich das eben genannt habe, wertlos, bla bla bla. Und um das alles nicht zu fühlen, werden einerseits Masken aufgebaut, was er definitiv auch hat, aber eben auch dann gerne mehr konsumiert, weil das Gefühl da ist, dass man die eigenen Gefühle nicht aushalten kann, nicht ertragen kann, dieses ich bin wertlos und ich bin schlecht. Und das soll durch den Konsum eben überdeckt werden. Und jetzt kommt die Scheiße daran, regelmäßiger, unverhältnismäßiger Konsum verstärkt diese Gefühle halt auch noch mehr, weil man sich dann noch dafür schämt, dass man mehr trinkt oder mehr, generell, das kann man auf alle Drogen übertragen. Das heißt, Schamgefühle sind nicht nur Ursache, sondern eben auch Folge von Substanzmissbrauch. Und das ist einfach nur super sad. Weil es gibt ja irgendwo Gründe dafür, dass sich Menschen so fühlen. Also Ursache der Gefühle und der damit verbundene Wunsch, die Gefühle im Hier und Jetzt nicht fühlen zu müssen, hängen eben, das habe ich ja eben kurz angeschnitten, schon mit allen möglichen verletzenden, traumatischen Erfahrungen zusammen. Und das ist tatsächlich auch der stärkste Prädiktor für eine Sucht und Substanzmissbrauch, also Trauma. Und ohne zu wissen, wo der Raffi hierher kommt, wir können hier gar nichts mutmaßen, aber so von den Strukturen her finde ich das einfach alles super traurig, weil mich das an genau das erinnert. Und ich würde mir wünschen, dass er da ein bisschen dran arbeiten kann und lernen kann, dass er die Gefühle aushalten kann und da auch etwas anderes in einem sicheren Rahmen entgegensetzen kann.
Franzi, bin ich völlig bei dir. Ich habe direkt daran gedacht, dass der Raffi sich ja auch sehr spät geoutet hat, ne? Also der war ja tatsächlich noch erst bei der Bachelorette und dann noch bei Bachelor in Paradise. Und ich habe mich gefragt, ob der wahrscheinlich auch deshalb, weil er wahrscheinlich so lange nicht zu seinem echten Selbst stehen konnte und sich so lange versteckt hat und sich wahrscheinlich schon, ich denke mal, wenn man sich so spät outet, ich weiß das natürlich nicht, ne, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, dass man sich schämt für das, was man ist und dass man sich dafür schämt, dass man nicht heterosexuell ist. Und der hat ja dann zum Glück doch zu sich gefunden und hat dann doch das geschafft, sich zu outen und zu sich selber zu stehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich schon Spuren hinterlässt, ne, wenn man sich so lange verstecken muss.
Absolut. Und alles, was ich gerade da erzählt habe, sowohl von den Schuld-Scham-Gefühlen als auch der Substanzmissbrauch, als auch der Traumata, sind verstärkt in der LGBTQI-Plus-Community zu finden. Was natürlich auch daher kommt, dass man allein durch die eigene Existenz schon Schuld- und Schamgefühle dafür von außen eingetrichtert bekommt, dass einem ständig gesagt wird, dass man falsch ist, so wie man ist. Aber auch, dass Menschen, die traumatische Erfahrungen machen, im Laufe des Lebens später eine queere Seite häufiger an sich exploren, entdecken. Deswegen umso schöner, dass er da hingekommen ist und dass er jetzt geoutet lebt. Aber das zeigt ja auch ganz klar, nur mit einem Outing ist es noch nicht getan.
Also ich glaube, mein Fazit von der ganzen Situation ist eigentlich, dass ich das so tragisch finde, denn ich kann mir vorstellen, dass der Raffi eigentlich einfach nur eine ganz dicke Umarmung braucht, von Sam oder von irgendjemandem anderen, den einfach festhält und sagt, du bist gut, so wie du bist. Alles ist okay. Und ich liebe dich, so wie du bist. Aber der stößt halt alle von sich durch diese gemeine, schroffe, fiese Art, was ja dann dazu führt, dass diese Umarmung, die der, glaube ich, eigentlich braucht, viel weiter wegrutscht. Und das ist ja dann so ein richtiger Teufelskreis nach unten.
Ist bei dir.
Raffi. Mensch, ich finde es auch immer wieder spannend zu sehen, dass so Leute, die auf den ersten Blick so fies und abwertend anderen gegenüber sind, dass da oft innerlich ganz viel Verletzung hintersteckt. Ne? Ich glaube, es ist auch nochmal eine gute Erinnerung, dass Menschen, denen es gut geht, sich selten so fies und gemein anderen Menschen gegenüber verhalten.
Das ist so.
Okay, Franzi, ich habe eigentlich diese Folge, wir könnten da 10 rausmachen. Ne? Es gibt so viel Stoff, wir teilen es mit euch. Wir hatten so viele Topics auf in unserem Google Docs, wir mussten ein paar schon rauscutten. Wir könnten eine ganze Folge über Glorias Freund füllen und über deren Beziehungsdynamik. Wir haben keine Zeit dafür, aber wir müssen es kurz erwähnen. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Glorias Freund will abbrechen, weil sie sagt, oder er bricht das Spiel tatsächlich ab, weil sie sagt, fick dich, und dann droht er auszuziehen. Und einerseits verstehe ich das, ne? Denn ich glaube, er hat einfach Angst, dass Gloria ihn so behandelt wie Nico, ihren Ex-Freund. Und das verstehe ich, denn der Nico wurde ja auch sehr dafür kritisiert, dass er in Anführungszeichen die Gloria nicht im Griff hatte. Und er wurde ja, ich glaube, das ist ja konträr zu unserer Definition, also nicht zu meiner persönlichen, aber zu der allgemeinen gesellschaftlichen Definition von Männlichkeit, dass man sich von einer Frau nichts sagen lässt. Ne? Und ich glaube, dass der Nico sich sehr viel anhören musste dazu, warum er sich so von der Gloria behandeln lässt. Und ich kann mir vorstellen, dass der Michael große Angst hat, dass ihm das Gleiche passiert und dass er in Anführungszeichen entmannt wird dadurch. Gott, ich möchte dieses Wort eigentlich nicht sagen. Aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen kann ich einerseits ihn ein bisschen verstehen und andererseits habe ich so ein Mitgefühl mit der Gloria und ich finde es wirklich nicht in Ordnung, wie er sie da behandelt. Denn als ich gesehen habe, wie der seine Koffer da packt und losläuft, da habe ich so mit der Gloria mitgefühlt. Denn ich finde, der lässt sie ja da einfach so richtig bluten und zappeln, denn ich glaube, er wäre halt niemals gegangen, ne? Der wäre niemals gegangen, das ist halt einfach nur so eine Machtdemonstration und so eine Demonstration von ich habe hier die Oberhand und ich habe das Gefühl, dass sich das durch deren Beziehung zieht, dass er die Oberhand hat und dass sie sich unterordnet. Und mir ist das Herz gebrochen, als sie dann sagt, ich bin dir ein Jahr hinterher gerannt und ich finde, das merkt man der Beziehung halt immer noch an. Ich finde, die haben immer noch diese Dynamik von Gloria rennt ihm hinterher und bettelt ihn an, dass er bleibt und er sagt, ja, aber alles nur nach meinen Regeln. Wenn nur eine Klitzekleinigkeit nicht so läuft, wie ich das will, dann bin ich sofort weg. Und er lässt diese vermeintliche Trennung immer wie so ein Damoklesschwert über sie schwingen, habe ich zumindest das Gefühl. Und ich möchte der Gloria auch eine richtig dicke Umarmung geben und der sagen, Gloria, du hast jemanden verdient, der sich Hals über Kopf in dich verliebt und der dich wirklich will und mit dem du auf Augenhöhe bist und wo du nicht jede Sekunde Angst haben musst, dass er am nächsten Morgen weg ist. Guck dir mal das Princess Charming-Finale an.
Ich liebe alles an dem, was du da sagst, Dina. Ich finde, der tut so, als ob der dir einen Gefallen tut, dass er mit der zusammen ist. Ich finde das wirklich herablassend und ich bin super froh, dass du das noch aufgemacht hast mit vielleicht auch den Ängsten, die er da hat, damit wir ein bisschen Empathie versuchen, mit ihm zu haben, weil ich konnte das in dem Moment gar nicht fühlen. Ich war einfach super genervt, weil mir direkt klar war, der geht halt eh nicht, das ist nur eine Machtdemonstration. Und auch, was mich auch gestört hat, war, also sie hat ja immer wieder versucht zu adressieren, wie es dazu kam. Nämlich dadurch, dass sie sich herabgewürdigt gefühlt hat, dadurch, dass er sie ein Mädchen genannt hat. Und das hat mich aufgeregt, weil natürlich, man kann jetzt darüber diskutieren, ist jetzt ein Fick dich schlimmer oder jemand ein Mädchen zu nennen, wenn man das eben als sexistisch begreift und man dadurch das Gefühl hat, so klein gemacht zu werden. Wahrscheinlich würden die meisten sagen, ein Fick dich ist schlimmer. Aber ich zum Beispiel würde auch mehr steil gehen auf ein du Mädchen als auf ein du fick dich, weil ein fick dich fühle ich wenigstens auf Augenhöhe. Und von daher hat es mich einfach aufgeregt, dass die Gloria da nicht den Raum bekommen hat, sondern dann am Ende alles so wirkte, als ob nur sie die Kacke gebaut hat.
Und sie ihn jetzt anbetteln muss.
Und er sagt das ja auch, ne? Dass er ihr den Gefallen tut damit, dass er da ist und mit ihr zusammen ist. Natürlich will er selber den Fame.
Ja, da bin ich voll bei Raffi, der sagt ja auch, als ob der hier nur ist für die Gloria. Und das glaube ich im Leben auch nicht.
Niemals.
Franzi, der Michael, der stößt mir hier ganz sauer auf. Und er hat ein bisschen Potenzial, Bauer Patrick zu werden. Was spannend ist, denn Bauer Patrick hat die Gloria ja davor gedatet. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Okay, nächstes großes Thema. Theresia und Stefan. Wir feiern die eigentlich total ab.
Wir müssen trotzdem etwas, was die gesagt haben, ein bisschen outcallen.
Allerdings. Ich würde sagen, das ganze Drumherum ist eigentlich völlig unerheblich. Oder völlig unerheblich nicht, aber es geht um folgendes Zitat. Denn relativ am Ende der Folge sagt die Theresia über Umut und Emma, wir haben privat mit dieser Bildungsschicht nichts zu tun. Und da müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ist das klassistisch?
Also für mich ganz klar ein Ja.
Ich lasse mal die Zuhörenden das beurteilen. Ich lese euch mal die Definition vor. Ich habe die mal rausgesucht. Und zwar, Klassismus bezeichnet die Diskriminierung oder Benachteiligung von Menschen aufgrund ihrer sozialen oder wirtschaftlichen Herkunft, ihres Berufs oder ihres Bildungsstandes. Ähnlich wie Rassismus oder Sexismus basiert Klassismus auf einer hierarchischen Vorstellung von sozialer Ungleichheit, wobei bestimmte Klassen, in Anführungszeichen, als weniger wert angesehen werden als andere. Es gibt da verschiedene Formen, drei Formen. Entweder individueller Klassismus, wenn halt einzelne Menschen aufgrund ihres sozialen Status diskriminiert oder abgewertet werden, also zum Beispiel aufgrund von Kleidung, Sprache, Wohnort oder Bildungsstandard. Dann gibt's strukturellen Klassismus, also gesellschaftliche Strukturen wie das Bildungssystem oder der Arbeitsmarkt bevorzugen bestimmte soziale Klassen und benachteiligen andere. Zum Beispiel, dass halt Familien aus einkommensschwachen Strukturen schlechteren Zugang zu guter Bildung haben. Und dann gibt's noch kulturellen Klassismus. Und hier werden dann die Werte, Normen oder kulturelle Praktiken bestimmter sozialer Klassen abgewertet. Zum Beispiel durch die Vorstellung, dass bestimmte kulturelle Ausdrucksformen wie Musik oder Kunst niedrigerer, in Anführungszeichen, Klassen weniger wertvoll sind. Und genau wie Rassismus oder Sexismus trägt Klassismus zur Aufrechterhaltung sozialer Ungleichheit bei.
Zu sagen, dass ich mich gefreut habe, dass dieser Kommentar kam, war auf jeden Fall gelogen, weil der ist ja erstmal total verletzend. Aber Dina, ich muss sagen, trotzdem, ich habe mir schon lange gedacht, dass wir unbedingt in diesem Podcast über Klassismus reden, weil das so ein wichtiges Thema ist und wir da viel zu wenig vorher drüber gesprochen haben. Und das ist eben auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also die anderen Diskriminierungsformen, die du jetzt auch eben genannt hast, über die wir am Anfang auch gesprochen haben, die sind viel geläufiger und den Leuten schon viel klarer, wohingegen Klassismus immer noch so total als normal wahrgenommen wird. Also dass sich eben Menschen, die mehr Bildung genossen haben, die schon aus einem Elternhaus kommen, wo sehr viel eben da war an Sicherheit, dass die Vorteile haben gegenüber Kindern, die anders aufwachsen, das wird eben so gerne negiert oder einfach nicht anerkannt. Und ich verstehe das oder ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, viele Menschen haben da einen Blindspot. Ich hatte da auch lange einen Blindspot, was einfach daran liegt, dass wir alle mit dem Märchen groß werden, dass es allein auf unsere Leistungen und unseren Willen und unsere Intelligenz ankommt. Und wir, wenn wir nur klug sind und hart arbeiten und freundlich sozusagen anderen gegenüber, dass wir dann Karriere machen können und uns die Bildung holen können, die uns zusteht. Aber so ist es halt nun mal nicht. Weil, wenn wir uns angucken, was am stärksten vorhersagt, ob Kinder eine hohe Bildung machen oder später Kohle machen, dann ist das der stärkste Prädiktor, die Bildung der eigenen Eltern. Und das ist halt sogar ein stärkerer Prädiktor, also hat eine statistisch gesehen eine stärkere Vorhersagekraft als andere Diskriminierungsformen, so wie Geschlecht, Race oder Ableismus. Und deshalb ist es umso krasser, dass das so weitestgehend unerforscht ist. Also unerforscht ist jetzt übertrieben, aber es fehlt einfach noch ganz, ganz viel Forschung dazu. Es fängt in den letzten Jahren immer mehr an. Und das ist aber auch in dieser Gesellschaft eben noch so relativ wenig aufgenommen ist, das Thema. Und da beißt sich halt die Katze auch irgendwie in den Schwanz, weil ich meine, Menschen, die in ärmeren Familien zum Beispiel aufwachsen, die kommen dann halt auch gar nicht erst in die Position häufig durch den Klassismus, den sie erfahren, eben Forschung zu machen oder Politik zu machen für Menschen, die so aufwachsen wie sie selber. Und da beißt sich die Katze halt in den Schwanz. Aber ein bisschen Bewusstsein steigt ja gerade, das finde ich super toll. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel auch Theresia und Stefan einfach noch nicht so Bescheid wissen darüber, weil das eben noch nicht genug Aufklärung und so darüber herrscht. Und ich habe da eine ganz klare Buchempfehlung. Das Buch heißt Wir von unten und das ist aus derselben Reihe von Ullstein, in der auch mein Buch erschienen ist. Die Reihe heißt Wie wir leben wollen und das Buch ist hervorragend.
Wir werden das in den Shownotes auf jeden Fall verlinken.
Bitte, ja. Wir müssen.
Wir beide haben ja auch, kann man sagen, einen relativ hohen Bildungsstandard. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr dafür angestrengt, wie eine Wahnsinnige, Ich habe Tag und Nacht in der Uni verbracht. Ich habe mich richtig reingehängt. Und trotzdem würde ich aber halt sagen, dass der Grund dafür, wieso ich diesen relativ hohen Bildungsstand erreicht habe, dass es vielleicht 10% mit mir zusammenhängt und dass es 90% Glück war. Und Glück halt, weil ich in der Lotterie des Lebens einfach Glück hatte. Und ich habe den Satz diese Woche bei Elena Gruschka und Heiko Bär im Podcast gehört. Mensch heißt der. Solltet ihr unbedingt mal reinhören. Es geht da um die Geschichten und Biografien von verschiedenen bekannten Menschen und Persönlichkeiten. Vor allem halt die, die zu irgendeinem Zeitpunkt falsch abgebogen sind, beziehungsweise falsch abgebogen wurden, kann man vielleicht auch sagen. Das ist für mich eine riesen Podcast-Empfehlung. Auf jeden Fall haben die gerade Folgen zu Schwester Eva. Sind sehr krasse Folgen.
Mein Gott, das muss ich unbedingt hören.
Solltest du, solltet ihr alle. Und mich hat das wirklich betroffen gemacht, wie Schwester Eva aufgewachsen ist. Und ich finde, das macht auch nochmal ganz klar, oder hat mir nochmal ganz klar gemacht, wäre ich promovierte Psychologin, wenn ich wie Schwester Eva aufgewachsen wäre? 1000%ig nicht. Und statistisch gesehen stand mir ja eigentlich alles offen, ne? Ich bin eine weiße Frau, meine Eltern sind Akademiker. Wir sind jetzt nicht reich, aber halt reich genug, dass als ich auf einmal eine 5 in Mathe hatte, dass halt genug Geld für Nachhilfeunterricht gab. Und halt auch reich genug, dass ich mich beim Studieren aufs Studium fokussieren konnte und nicht noch irgendwie jede Nacht irgendwie irgendwo hasseln musste und Geld zusammenkriegen musste. Und ich finde, das muss man sich immer wieder klar machen. Die meisten Menschen haben ihren Bildungsgrad in Deutschland, weil sie Glück hatten und in die richtigen Umstände hineingeboren wurden und nicht, weil sie sich so krass angestrengt haben. Und ja, jetzt kommt immer wieder jemand und sagt, ja, aber ich kenne da jemanden, seine Eltern sind nach Deutschland geflohen, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. Die hatten beide keine Abschlüsse und die Person ist jetzt Ärztin. Und natürlich gibt es das, aber das ist halt eine Person von 100. Ich glaube nicht mal.
Ich glaube wirklich nicht mal.
Und ich finde, das sollte man halt wirklich im Hinterkopf behalten, wenn man sich so über andere Menschen erhebt. Und vor allem denke ich auch, dass man total was verpasst, wenn man halt normalerweise, so wie Theresa und Stefan sagen, in Anführungszeichen, nichts mit diesen Schichten zu tun hat. Denn ja, Umut und Emma, die werden sicherlich nicht eine bahnbrechende Theorie in der Quantenphysik aufstellen. Und wahrscheinlich werden die auch nicht das neue Krebsheilmittel erfinden. Aber das heißt ja nicht, dass sie nichts Spannendes zu erzählen haben.
Ganz im Gegenteil. Mir bricht auch da wirklich ein bisschen das Herz, weil ich glaube, es wird so ganz kurz die Emma auch eingeblendet, die sagt, nur weil ich mich nicht so ausdrücke wie er, sinngemäß sagt sie das, werde ich hier nicht ernst genommen. Und das hat mir richtig das Herz gebrochen.
Ich habe gehört, dass Theresa und Stefan dazu auch ein Statement gemacht haben. Das habe ich leider nicht die Zeit gehabt, das vor diesem Podcast noch zu hören. Ich bin gespannt.
Das würde ich mir aber mal geben.
Franzi, für heute müssen wir es beenden. Aber ich glaube, man kann sagen, diese Staffel vom Sommerhaus liefert einfach ab. Es werden einfach so viele spannende Themen aufgemacht.
Ja, Kohorte, wir mussten so viel wegstreichen. Wirklich, ich glaube, unser halbes Dokument hier lag auf Eis. Was nicht heißt, dass wir das nicht noch irgendwann besprechen können. Aber es gibt viel zu besprechen einfach.
Wir freuen uns riesig, dass ihr mit uns seid, dass ihr dabei seid. Danke an euch für die 500.000 Streams. Es ist einfach wahnsinnig. Danke, dass ihr dabei seid. Für heute machen wir Schluss. Bis zur nächsten Woche solltet ihr uns unbedingt bei Spotify und Apple Podcasts abonnieren, uns überall 5 Sterne geben, uns bei Instagram und TikTok abonnieren. Und dann sehen wir uns nächste Woche schon wieder, beziehungsweise hören uns wieder.
Bis nächste Woche.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.